Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Ende Mai hat sich die ukrainische orthodoxe Kirche, die bis dahin unter der Jurisdiktion des Moskauer Patriarchats stand, losgesagt von eben jener Mutterkirche in Moskau. Ein Paukenschlag war das, auch wenn damals wie heute nicht ganz klar ist, was das für diese ehemals zu Moskau gehörende Kirche eigentlich bedeutet. Dass sich die beiden konkurrierenden Kirchen im Land annähern, das liegt in weiter Ferne. Und die Tatsache, dass man sich von Moskau losgesagt hat, hat daran auch nichts geändert. Zu tief sind offenbar immer noch die Wunden, die man sich in den vergangenen Jahren zugefügt hat. Und dass in dieser Woche offenbar der ukrainische Inlandsgeheimdienst das Zentrum der ehemals zu Moskau gehörenden Kirche durchsucht hat, das zeugt davon, dass das Verhältnis angespannt ist, mindestens zum ukrainischen Staat. Aber vielleicht hilft der Fokus auf die Ebene von Politik und Kirchenführung auch nur bedingt, das Verhältnis zwischen ukrainischen Christen eben der einen und der anderen Kirche besser zu verstehen, weswegen wir heute auf die Basis schauen. Wir stellen außerdem eine Frage in dieser Sendung, die seit Jahrzehnten die Theologie und Philosophie beschäftigt. Wo war Gott während der Shoah? Und die Antworten, die wir hören, die stammen nicht von Theologen oder Philosophen, sondern von Holocaust-Überlebenden. Vor dem Krieg in der Ukraine war es für ukrainische orthodoxe Christen in der Regel kein Problem, in der Diaspora einen Gottesdienst einer anderen orthodoxen Kirche zu besuchen. Auch dann nicht, wenn es eine russische orthodoxe Gemeinde war. Und überhaupt verstehen sich orthodoxe Christen trotz aller Konflikte ja meist immer noch als Teil einer Kirche. Und auch wenn seit dem russischen Angriff die Welt eine andere ist, die Menschen der unterschiedlichen ukrainischen Kirchen, diese Menschen haben ihre Kontakte nicht abgebrochen. Zumindest nicht an der Kirchenbasis hier in Deutschland und sie arbeiten da etwa bei der Flüchtlingshilfe zusammen. Ungetrübt ist das Verhältnis dann natürlich trotzdem nicht. Thomas Klatt mit einem Stimmungsbild unter ukrainischen und russischen Christen in Berlin.
Wir sind alle erschöpft. Keine Kraft, keine Inspiration, dass man wirklich, man merkt, also ich merke bei meiner Umgebung, bei meinen Freunden, die Leute sind erschöpft und überwältigt. Ich habe auch ein paar ukrainische Freunde. Jetzt nicht nur Ukrainern wird geholfen, sondern auch den Russen, die aus Russland fliehen, nach der Mobilisierung verlassen haben. Das ist die doppelte Aufgabe sozusagen.
Sagt die 39-jährige Kulturwissenschaftlerin Evgenia Seiko aus Tomsk in Sibirien, die seit gut 10 Jahren in Berlin wohnt und nun versucht, Hilfe nicht nur für ukrainische, sondern auch für russische Flüchtlinge zu organisieren. Viele Hilfegesuche kämen auch über den Chat der russischen orthodoxen Gemeinde in Berlin-Tegel, in der sie zum Gottesdienst geht.
Eine braucht Übernachtung, die andere braucht einen Kontakt, der dritte braucht noch etwas. Es gibt nicht nur die Männer, die von der Mobilisierung geflohen sind, sondern meine ehemaligen Kolleginnen, die da im NGO-Bereich tätig waren und jetzt keine Möglichkeit mehr sehen, also ihre Arbeit weiterzumachen oder politisch, gesellschaftlich engagiert waren. Und das sind immer mehr solche Menschen.
Schon vor Jahren hat sie das Dialogformat Demoslam mitgegründet. Es geht um Kommunikationstraining mit Menschen, die sich nicht mehr viel zu sagen haben und zerstritten sind. Aktuell für Putin oder gegen Putin. Am besten sei es jetzt, über die je eigenen Gefühle zu sprechen, ohne sich Vorwürfe zu machen.
Wochenlang haben die Leute gesagt, das war hilfreich. Wir werden nicht gelernt, miteinander zu kommunizieren, richtig, wertschätzend und auch konstruktiv und vorsichtig miteinander umzugehen, mit Liebe miteinander umzugehen. Wir werden geschult debattieren, wir werden geschult argumentieren und gegenargumentieren, rhetorischen Kampf zu machen. In meiner Gemeinde merke ich, dass die Menschen sehr vorsichtig miteinander umgehen. Und das finde ich ist in dieser Situation sehr große Errungenschaft.
Viele fühlten sich zerrissen. Die eigene russische Herkunft, die Solidarität mit der Ukraine und dann der Umgang mit denen, die sagen, dieser Krieg, der in Russland nicht einmal Krieg genannt werden darf, sei richtig.
Nachrichten lese ich jetzt weniger oder kürzer. Es sind nur Schlagzeilen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und zwar nicht nur die deutschen Nachrichten, sondern auch russische Nachrichten. Ich meine jetzt das erste Kanal Russlands. Und da reicht einfach 2 Minuten zu überfliehen und denken, wow, es wird nicht besser.
Seiko meint die russische Propaganda. Sie gehe auch nicht in die Gottesdienste der russischen orthodoxen Gemeinde, weil sie dort über Politik sprechen will. Sie wolle im Gottesdienst Ruhe finden.
Also wenn wir Kirche jetzt so streng sehen, mit Liturgie als Höhepunkt, da ist wirklich für Politik kein Raum da. Es geht um diese universellen Prinzipien, ja, die wir jetzt alle brauchen, nicht nur davon zu sprechen, sondern auch auszuleben, wie die Liebe zu Nahestehenden und überhaupt das als Lebensprinzip. Das hilft mir persönlich, also dieses wirklich das Geistliche da zu sehen und da zu suchen, um die Kraft zu schöpfen, das Ganze zu überstehen und ja, den Hass nicht zuzulassen oder nicht zu vermehren. Ich mag sehr die Übersetzung des Wortes Religio, Rückbindung, ja, das ist für mich das Wichtigste. Nicht die tagesaktuellen Ereignisse zu besprechen, sondern also wirklich diese Transzendente.
Die Kraft der Liturgie und des Gottesdienstes. Mehr Kirche braucht sie nicht, oder besser gesagt, mehr Kirche erträgt sie nicht. Denn immer noch wird der Angriff Russlands auf die Ukraine vom Moskauer Patriarchat gerechtfertigt. Aber es gäbe auch Priester und Diakone, die sich gegen den Krieg aussprechen.
Ich lese keine offiziellen Statements von der Kirche, die sehr umstrittene Stellungnahmen. Ich habe meinen Kreis sozusagen, also ich habe den Priester in unserer Gemeinde, der macht das richtig filigran als Priester, eine integrierende Kraft. Und da habe ich auch meine Priester, mit denen ich in Russland befreundet war, ja, die ich persönlich kenne. Und da lese ich auch, so verfolge im Facebook. Und das hat mich so neulich sehr nah gegangen, so eine Aussage. In dem Hass, den ihr füreinander empfindet, erkennt man, von wem ihr Lehrlinge seid.
In Evgenia Seikos Küche sitzt zum Interview auch Larissa, 41 Jahre alt, Ingenieurin aus Kiew. Sie ist mit ihren beiden Kindern zu Beginn des Krieges nach Berlin geflohen und hat zunächst in der russischen orthodoxen Gemeinde einen Anlaufpunkt gesucht. Die beiden Frauen, die Russin und die Ukrainerin, haben sich mittlerweile angefreundet. Larissa spricht Russisch, damit Evgenia Seiko besser übersetzen kann.
So habe ich diese Menschen kennengelernt und sie waren sehr herzlich, sie haben mich sehr herzlich angenommen und sie haben erfahren, dass ich im Kirchenchor zu Hause singe und dann haben sie gesagt, ja, magst du bei uns auch singen? Dann habe ich angefangen im Chor zu singen. Und dann auch in die Gemeinde ist so, habe ich geholfen bei Mittagessen zu organisieren. Also nach manchen Gottesdiensten gibt es noch ein Mittagessen. Ich habe was gekocht.
Immer wieder betont Larissa, die Ukrainerin in der russischen orthodoxen Gemeinde in Berlin, werde von der Liebe Gottes gepredigt und um Frieden gebetet. Und das tägliche Morden in der Ukraine geht weiter. Bei allen Friedens- und Liebesappellen fällt es vielen schwer, den Russen zu vergeben, sagt die Ukrainerin Larissa.
Ich lese bei vielen Menschen im Facebook zum Beispiel, ja, sowas werden wir nie verzeihen. Und das ist so eine Tragödie, die da passiert. Wir haben so große Lust, nach Hause zu kommen.
Auch wenn Larissa dankbar dafür ist, wie sie in der russischen orthodoxen Gemeinde in Berlin aufgenommen wurde, mittlerweile geht sie, wie viele andere ukrainische Flüchtlinge, in den Gottesdienst der eigenen ukrainischen orthodoxen Kirche, der nun auch in Berlin angeboten wird. Das Gastrecht erhalten sie dafür in der katholischen Kirche im Berliner Stadtteil Lübars. Die Liturgie wird in altem Kirchenslawisch und auf Ukrainisch gefeiert. Mit mehr als 100 Gottesdienstbesuchern ist die kleine Kirche übervoll. In langen Reihen stehen die Gläubigen an, um unter der Stola, also dem Schal des Priesters, den Kopf auf ein Holzkreuz geneigt, die Ohrenbeichte abzulegen. Dazu neigt sich Vater Dmitri, wie sie ihn hier alle nennen, tief zu ihnen hinunter, um zuzuhören. Der Priester zählt sich zur ukrainisch-orthodoxen Kirche mit Metropolit Unufri in Kiew an der Spitze. Diese Kirche hat sich erst Ende Mai vom Moskauer Patriarchat offiziell losgesagt. Der 33-Jährige hat in seiner Heimatstadt Cherson den Krieg hautnah miterlebt. Ein Gottesdienstbesucher übersetzt.
Ich war auf Demo in Cherson mit Priesterbekleidung, mit Kreuz und Ikonen. Einmal sind Soldaten zu mir in die Kirche gekommen, zum Gottesdienst. Dann haben sie mich zum ein Gespräch eingeladen. Auf meinen Kopf wurde ein Sack aufgezogen. Ich sollte meinen Ausweis und Telefon mitnehmen und wurde in eine unbekannte Richtung gefahren. Mir wurde Ultimatum gestellt, entweder bleibe ich mit russischer Welt und werde die Idee von der russischen Welt predigen oder ich bleibe im Haft. In unbekannten Ort.
Vater Dmitri floh mit seiner Familie nach Neubrandenburg. Von dort aus betreut er nun die ukrainische Flüchtlingsgemeinde in Berlin. In seiner Predigt geht es auch um die Dämonen, die nicht nur in Menschen, sondern auch in Kirchen fahren können.
Natürlich betrifft das alle Kirchen, die Falsches predigen. Aber zurzeit, in Kriegszeiten, betrifft das hauptsächlich russische Kirche. Die sind sehr traurig. Uns ist peinlich, dass wir früher auch ein Teil dieser Kirche gewesen sind.
Aber auch er will Politik aus seinem Gottesdienst möglichst heraushalten. Auch er predigt von der Liebe Gottes und der Liebe unter den Menschen. Die Sehnsucht nach der Heimat aber ist bei allem deutlich spürbar.
Der Mittelpunkt von Gottesdienst ist natürlich Jesus. Wir sind keine politische Organisation und können hier nicht an Gläubigen in unserer Gemeinde die politische Information vermitteln. Aber natürlich alle Ukrainer fühlen Schmerzen in sich für die Ukraine und sie beten für die Frieden in Ukraine.
Vater Dmitri weiß, viele seiner Gottesdienstbesucher pflegen Kontakte und Freundschaften zu Russen. Viele Russen und Ukrainer sind auch familiär miteinander verbunden. Aber er als Priester, hat er Kontakt zu seinen russischen Kollegen?
Nein, wir haben keine Kontakte. Von Anfang an habe ich das nicht geplant, die Kontakte zu pflegen. Und wahrscheinlich deswegen bin ich der Vorsitzende dieser Gemeinde.
Er ist dankbar, dass er und die ukrainischen Flüchtlinge Aufnahme in Deutschland finden. Nun aber fordern deutsche Kirchenvertreter, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern. Ob Vater Dmitri da enttäuscht ist? Seine Antwort bedarf keiner Übersetzung.
Absolut, разочарован. Absolut.
Ukrainische und russische Christen in der Diaspora in Berlin. Das war von dort ein Stimmungsbild von Thomas Klatt. Das Theodizee-Problem ist eines der grundsätzlichsten Probleme der Theologie überhaupt. Wie kann Gott das zulassen? Und nie zuvor ist dieses Grundsatzproblem drastischer offenbar geworden als durch die Shoah, den Völkermord an 6 Millionen Juden. Und mit der Frage haben sich seitdem immer wieder Menschen aus Theologie und Philosophie den Kopf zerbrochen und werden das auch in Zukunft tun, denn die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes in einer ungerechten Welt wird sich immer wieder stellen. Aber was ist mit den Menschen, die den Holocaust erlebt und ihn nur mit Glück überlebt haben? Wie wurde ihr Glaube erschüttert? Wie hat er sich verändert, vielleicht sogar gefestigt? Michael Brandt hat den Israel-Holocaust-Überlebende getroffen und ihnen diese grundsätzliche Frage gestellt. Wo war Gott während der Shoah?
Wo war Gott? Man sagt doch, Gott ist in uns, neben uns, über uns, auf der ganzen Welt. Wenn dort so was Schlimmes passiert und Gott war nicht dabei, 1,5 Millionen Kinder das Leben zu retten, dann gibt es überhaupt keinen Gott.
Ich kann heute alleine nicht fassen, was wir überlebt haben. Und wenn ich noch höre von anderen Menschen, was die gelitten haben, dann rede ich schon gar nicht mehr. Dass wir den raus im Leben. Ich sage, der liebe Gott hat geholfen. Er wollte unbedingt, dass wir so ein Leben.
Elohim, it depends how you see it. It's a metaphysical.
Unser Gottesbild, es ist eine recht individuelle Angelegenheit. Ich sage Ihnen, ich habe nicht einen einzigen Tag meinen Glauben verloren. Ich wusste, dass es eines Tages enden wird, dass wir eines Tages wieder normale Menschen sein werden. Ich war sehr zuversichtlich und bin es bis heute.
I was very optimistic. Till today I am.
Sally Beryl, Hadassah Weinrebe und Moshe Bleiweiß haben den Holocaust als Kinder und Jugendliche überlebt. Heute sind sie über 90 Jahre alt. Sie leben in Israel. Drei unterschiedliche Menschen, drei unterschiedliche Antworten auf die Frage, wo war Gott während der Shoah? Eine auch persönliche Frage. Die Theodizee-Frage, die Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids in der Welt. Eine Frage, die vor allem junge Holocaust-Überlebende beschäftigt hat. Denn oft waren ihre Mütter, Väter und Geschwister ermordet worden, wie jene von Sally Peril und Moshe Bleiweiß. Es sind Erfahrungen, die den 98-jährigen Bleiweiß bis heute berühren. Er überlebte mehrere Konzentrationslager und einen Todesmarsch, unter anderem war er Zwangsarbeiter im KZ Auschwitz. Bei der Ankunft dort sah er das letzte Mal seine Familie.
They were vergast and verbrannt.
Damals war er Anfang 20. Wenn er sich an die Rampe in Auschwitz erinnert, dann wirkt Moshe Bleiweis plötzlich in sich versunken. Er beschreibt die sogenannte Selektion. Dabei wurde ein Teil der ankommenden Gefangenen sofort in den Tod geschickt und andere zur Zwangsarbeit. Bleiweis macht die Gesten des berüchtigten Lagerarztes Josef Mengele nach.
When I saw Mengele, it was right, left.
Als ich Mengele sah, zeigte er immer nach rechts und nach links, nach rechts und nach links. Und ich sah meinen Vater. Und als sie gehen mussten, drehte er sich um und schaute nach meinem Bruder und mir. Er begriff, dass wir in den Tod gehen und wir zumindest erstmal weiterleben. Es war der furchtbarste Tag in meinem Leben. Ich träume immer noch von meinem Vater und dann schaut er immer so gut aus, so jung.
Er versuche zu verdrängen, sagt der heute 98-Jährige, aber diese Erfahrung sei einfach zu grausam. Wenn Moshe Bleiweis sich erinnert, ist ihm seine Trauer auch heute noch anzumerken, aber eine Wut auf Gott habe er nicht empfunden.
Ich war nicht wütend, aber ich habe nicht verstanden, warum ich überlebt habe. Und wenn ich etwas nicht verstehe, dann richte ich nicht darüber. Aber mein Gefühl war die ganze Zeit, dass Gott möchte, dass ich überlebe.
Moshe Bleiweis stammt aus einer chassidischen Familie aus Lodz. Der Chassidismus ist eine mystische Strömung im ultraorthodoxen Judentum. Für Bleiweis sind Glaube und religiöse Pflichten miteinander verbunden, aber ultraorthodox ist er heute nicht mehr. Er trägt keine Kippa und lebt in Israels säkularer Hochburg Tel Aviv. Und dennoch...
In the morning I say some short prayer.
Am Morgen sage ich ein Gebet auf. Ich mache kein Feuer am Schabbat und andere Kleinigkeiten. Zum Beispiel kaufe ich koscheres Fleisch. Kurz gesagt, ich habe die Religion nicht ganz aufgegeben.
Anders sein Bruder, der habe nach dem Holocaust mit der Religion gebrochen, sei aber im Laufe seines Lebens wieder chassidisch geworden.
Ich glaube an den Gott, ich glaube, es gibt einen Gott, weil sonst hätten es viele Sachen nicht gegeben in der Welt. Und ich glaube, dass er gute Menschen ja hilft, vielleicht nicht alle, aber er hilft gute Menschen. Und ich probiere zu sein ein guter Mensch und ich sage immer, lieber Gott, sag mir, wo ich helfen kann, ich möchte gerne noch helfen.
Ihre Familie, so Hadassa Weinrebe, floh aus Berlin, als sie etwa 7 Jahre alt war. Sie, ihre Eltern und Geschwister überlebten in der Nähe kleiner italienischer Bergdörfer. Die Eltern der inzwischen 96-Jährigen pflegten jüdische Gebote und Traditionen wie die Schabbatruhe. Das präge sie bis heute, zumindest teilweise.
Heute sind Sachen da, was ich heute nicht mache. Und ich sage immer zum lieben Gott, soll mich verzeihen, wenn ich Schabbat fahre.
Immer wieder betont Weinrebe, wie dankbar sie ist, dass sie überlebt hat. Ihren Dank richtet sie auch an Gott. Zugleich lässt sie die Frage aber nicht los, ob dieser Gott dann nicht auch schuld daran sein muss, dass Millionen Menschen im Holocaust ermordet wurden.
Was haben die armen Kinder gemacht? 1,5 Millionen. Ich habe keine Antwort. Sogar fromme Menschen habe ich gefragt. Haben sie gesagt, dass der liebe Gott weiß, was er macht. Aber da habe ich gesagt, es ist gegangen in der Gas, Mutter mit Kindern am Arm. Warum hat das der liebe Gott zugelassen? Sie wissen keine Antwort.
Sally Perel glaubt nicht an Gott. Für den heute 97-jährigen Holocaust-Überlebenden kann es nach Auschwitz keinen Gott geben.
Ich glaube, das Leben ist das heiligste Wert. Alles andere, soll sich noch so heilig nennen, ist diesem Wert untergeordnet.
Geboren wurde Sally Perel in Peine in Norddeutschland. Vor allem seinem Vater war es wichtig, jüdisch-religiös zu leben, wie vielen zugewanderten Juden aus Osteuropa. Sally Perel wuchs aber zwischen christlichen sowie kommunistischen Nachbarn auf.
Sonntags ging ich immer mit Nachbarn in die Kirche und freitagabends und Samstag mit Papa in die Synagoge.
Perel lebt heute in der Nähe von Tel Aviv. Er versteht sich als kultureller Jude und trotzdem gibt es in seinem Wohnzimmer eine Menorah und einen Schabbatkelch. In einer Ecke auf einem kleinen Tisch stehen sie, auf einer weißen Decke verziert mit Blumenstickereien.
Das ist für mich die heilige Ecke, so dass etwas Jiddischkeit ist in diesem Haus geblieben. Ein bisschen Jiddischkeit wollte ich doch behalten für die Kinder.
Wir wissen von Versuchen, das Shofarhorn in Lagern zu blasen. Lager ist hier natürlich ein weiter Begriff. In den Vernichtungslagern war es sehr schwierig, religiöse Praktiken zu bewahren. Aber sogar dort versuchten Menschen, wenigstens teilweise an jüdischen Ritualen festzuhalten, weil sie ein Teil ihres Lebens waren. Das verbindet mit der Tradition,
sagte Dan Michmann, der israelische Historiker, leitet das International Institute for Holocaust Research der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In der Sammlung der Gedenkstätte gibt es ein Shofar, ein Horn, das traditionell anlässlich des jüdischen Neujahrsfestes ertönt. Angefertigt wurde es in einem Konzentrationslager. Für religiöse Traditionen riskierten einige Gefangene sogar ihr Leben.
Während der Shoah lassen sich verschiedene Reaktionen beobachten. Es gibt Menschen, die wütend werden, darunter auch Rabbiner. Sie werfen alles weg. Andere halten an der Religion fest, weil sie ihnen Sicherheit gibt.
Denn durch den Glauben gehörten sie zu etwas jenseits dessen, was gerade in den Lagern geschah, sagt Michmann. Das habe vielen Stärke gegeben, selbst im Angesicht des Todes.
Nach meiner Vorstellung ist Gott das Absolute von allem Absoluten. Das enthält alles Gute, aber auch alles Schlechte. Im Judentum gibt es keine Dichotomie zwischen Himmel und Erde, Gott und dem Teufel. Wir haben diesen Begriff von Hölle nicht. Das ist alles ein Teil von dem Totalen, was unser Universum ausmacht.
Uri Temal hat die Shoah als Kind überlebt. Er war in den 1960er Jahren junger Gemeinderabbiner in West-Berlin. Einige Juden seien nach dem Holocaust praktisch antireligiös geworden, andere Überlebende seien aus Dankbarkeit religiös geworden. Der liberale Rabbiner betont hingegen vor allem den freien Willen, mit denen Gott die Menschen ausgestattet habe.
Da müssen wir verstehen, dass Gott in Auschwitz war und dass diejenigen, die die Verbrechen in Auschwitz und in der Shoah begangen haben, eben falsche Entscheidungen getroffen haben, den falschen Weg gegangen sind, ihre Intelligenz und ihren Willen in falscher Weise verwendet haben. Gottes Wille war da, aber die Menschen haben ihn mit Füßen getreten. Die Shoah von den Nationalsozialisten begonnen und ausgeführt, war ein Kampf gegen Gott. Nationalsozialismus ist eine antigöttliche Ideologie. Und die ersten, die zerstört werden mussten, waren nach der Meinung von diesen Nationalsozialisten jene, die am nächsten das Göttliche vertreten. Und das waren die Juden.
Der Auschwitz-Überlebende Moshe Bleiweis hat bis heute Albträume. Aber nach dem Holocaust standen das Ankommen im neuen Land, die neu gegründete Familie und der Alltag für ihn im Vordergrund.
Wir haben einfach weitergelebt. Wenn man etwas nicht versteht, lebt man einfach weiter und weiß, ich bin nicht der Herrscher über mein Leben.
Wo war Gott während der Shoah? Diese Frage scheint Moshe Bleiweis bis heute zu beschäftigen. Der Titel seiner Autobiografie ist ein Vers aus der Tora und er verbarg sein Angesicht.
Wo war Gott während der Shoah? Antworten nicht von Philosophen und Theologen, sondern von Holocaust-Überlebenden. Michael Brandt hat sie eingesammelt. Und wenn Sie diese Stimmen nochmal hören wollen, Sie können diesen Beitrag wie alle anderen Beiträge aus dieser Sendung natürlich wie immer nachhören auf deutschlandfunk.de. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's gleich natürlich die Nachrichten. Und dann wie immer freitags unser Magazin Lebenszeit. Und das Thema bei den Kollegen dort ist heute Long-Covid, Post-Covid, wenn Corona kein Ende nimmt. Und Sie können sich an dieser Sendung natürlich wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer. Und die lautet 00800 4464 4464 oder mit einer Mail ins Studio lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.